Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der Gemeinde Jesu Christi. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
So. Herzlich willkommen, schön, dass wir Gemeinschaft haben. Wir freuen uns auf die heutige Botschaft. Das war jetzt falsch. Jetzt müssen wir schauen, dass wir es wieder umschalten. Moment, ich komme gleich wieder. Sekunde. Lass mich schnell her. Ja, na, das ist falsch da. Moment. Da musst du schauen. Wir sind hier. Die Bündnisse und das muss rüber. Ich weiß nicht, warum das jetzt sich verschoben hat. So. Okay. Okay, und jetzt klicken wir da rein und nichts mehr machen. Gar nichts mehr machen. Also, Moment. Moment, das können wir dann hier. So, und jetzt kannst du hier machen. Okay. So, bin wieder da. Hallo. Gottes Treue in den Bündnissen. Hier haben wir den Überblick, was wir bisher gemacht haben. Du hast hineingeklickt, gell? Ich kann weiterklicken. In der KW 1 haben wir einen Überblick gegeben. In KW 2 haben wir den Bund mit Adam und das erste Heilszeitalter uns angeschaut. Dann in KW 3 den Bund mit Noah. KW 4 der Bund mit Abraham. KW 5 dann Bund mit Israel am Sinai. KW 6 fünftes und sechstes Heilszeitalter, Bund mit David und Zedekia. Und in KW 7 haben wir dann den Teil 2 vom sechsten Heilszeitalter studiert. Und wir wissen, es geht um die Zeiten der Nationen. Seitdem Juda, bestehend aus dem Stamm Juda und Benjamin, weggeführt worden ist nach Babylon, seitdem sind die Zeiten der Nationen. Seitdem herrschen die Nationen, oder eigentlich, wenn man es ganz genau betrachtet, Satan durch die Nationen über diese Welt. Das ist der Zustand bis heute. So, und dann kommen wir heute zum siebten Heilszeitalter, der neue Bund mit Israel, und schließlich zum Zeitalter der Zeitalter zur Gemeinde. Das ist, was wir heute haben. Heute setzen wir eben mit der Hilfe des Heiligen Geistes diese Lehrserie über die Bündnisse und Heilszeitalter oder Dispensationen Gottes mit der Menschheit fort. Wir haben begonnen mit der Schöpfung im ersten Buch Mose und wir werden heute enden mit der neuen Schöpfung in der Offenbarung. Von der Schöpfung bis zur neuen Schöpfung. Und dazwischen liegen die Zeitalter, die Gott für die jeweilige Generation vorgesehen hat, vorherbestimmt hat. Die Dispensation. So, wir kommen zum siebten Heilszeitalter, das tausendjährige Reich. Geschwister, wir erinnern uns, wir sind heute in einem Zeitalter, das die Schrift nennt das Zeitalter der Zeitalter. Wir wissen, im Tempel und auch in der Stiftshütte gab es das Heilige und dahinter einen Raum das Allerheiligste, das Heilige des Heiligen. Oder es gibt das Lied der Lieder, das hohe Lied. Und es gibt das Zeitalter der Zeitalter, die Gemeinde. Das ist der Gipfel der Zeitalter, ist die Gemeinde. Und das werden wir heute miteinander feststellen. Aber wir schauen zunächst einmal das prophetisch angekündigte Reich an, das durch die ganze Heilige Schrift und durch alle Propheten angekündigt ist, das Reich Gottes auf Erden, das Königreich Gottes auf Erden, das tausendjährige Reich, das Friedensreich, der Messias wird von Jerusalem aus die ganze Welt regieren. Das Königreich Gottes auf Erden, das durch den Christus in Macht und Herrlichkeit regiert wird. Durch den Christus, nicht vergessen, wer ist der Christus? Das Haupt im Himmel und wir, sein Leib auf Erden. Aber wir werden mit ihm verbunden im Himmel. werden Hochzeit feiern mit dem Herrn Jesus, die Hochzeit des Lammes im Himmel, Kapitel 19 in der Offenbarung. Und dann werden wir als der Christus kommen und im Auftrag Gottes regieren. Im tausendjährigen Reich und in Ewigkeit. Nach der Erfüllung der Prophetie der 70 Jahrwochen. Du weißt, wovon ich rede? Ich rede vom Buch Daniel, wo Gott den Engel Gabriel sendet. Ob er Erzengel ist, muss ich nochmal studieren. Wir wissen, nur einer ist Erzengel, ist der Michael für das Volk Israel. Ob Gabriel Erzengel ist, müsst ihr erst nochmal studieren. Ich sage nicht Erzengel. Gott sendet den Engel Gabriel zum Daniel und verheißt ihm, über dein Volk sind 70 Wochen, Jahrwochen, 490 Jahre bestimmt. Und dann haben wir gesehen, 69 Jahrwochen haben sich erfüllt mit dem Kommen des Fürsten, wo der Herr Jesus am Palmsonntag nach Jerusalem eingeritten ist. Ist er als Fürst begrüßt worden. 5 Tage später haben sie ihn gekreuzigt. Und da war die 69. Jahrwoche abgeschlossen. Und jetzt steht bevor die 70. Ja, die 70. Jahrwoche, also 7 Jahre. Ja, ist klar, dann wissen wir, 32 nach Christus war dieses Ereignis, plus 7 Jahre ist 39 nach Christus, aber da war nichts. Also hat Gott in seiner Weisheit zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche ein Geheimnis verborgen. Und da steht auch nicht, wie lange das dauert, bis die 70. Jahrwoche beginnt. Das wissen wir bis heute nicht. Aber dazwischen drin ist das Zeitalter der Zeitalter, die Gemeinde, die höchste Berufung Gottes ever. Nach der Erfüllung der Prophetie der 70 Jahrwochen wird der Herr Jesus kommen. Israel wird wiederhergestellt werden. Der überlebende Überrest, sowohl aus Israel als auch aus den Nationen, wird sich zum Messias bekehren, schließlich in das tausendjährige Reich eingehen. Wir haben einen Austausch gehabt, einen geistlichen Austausch, wo, wenn man das nicht unterscheidet, das möglicherweise missverständlich ist. Die Gemeinde sind die berufenen Auserwählten, ja. Aber wenn die Gemeinde weggeht, in den Himmel entrückt wird, ins Haus des Vaters, wo der Herr Jesus uns Wohnungen vorbereitet, dann gibt es hier wiederum von Gott Auserwählte und Berufene. Nämlich diejenigen, die nachdem das Evangelium des Christus aufgehört hat, dann das Evangelium des Reiches wieder hören, das Evangelium vom Friedensreich Gottes auf Erden, das Evangelium vom Reich. Und die werden sich bekehren, viele Menschen aus allen Nationen. Eine unzählbare Schar wird unten gesichtet am Altar, im Tempel. Warum? Weil die Juden wieder einen Tempel aufbauen werden. Und es wird aus Israel, in Israel, wenn die Gemeinde weg ist, werden von Gott durch Jesus Christus 144.000 Israelis mit dem Heiligen Geist versiegelt. Das ist zu Beginn der 7 Jahre. Und diese werden dann das Evangelium vom Reich verkündigen. Die ersten 3,5 Jahre können die sich frei bewegen. Und dann haben wir ein Ereignis, wo die wissen, jetzt müssen wir abhauen. Wenn ihr den Gräuel der Verwüstung seht an heiliger Stätte, wo er nicht gehen soll, sagt der Herr Jesus, Matthäus 24, dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Und dann wissen die, jetzt ist es soweit. Und wenn die weg sind, in Sicherheit sind, wird Gott das Gericht vom Norden herbringen. Der König des Nordens, diese Verbündeten, dieser Assyrer, in der Geschichte der Bibel kennen wir den Assyrer oder den König des Nordens mit diesem assyrischen Großreich. Und die werden Israel überrennen. Aber Gott hat seine 144.000 in Sicherheit gebracht. Die fliehen auf die Berge über den Jordan nach Moab und werden dort von den Arabern für 3,5 Jahre versorgt. Von Gott durch die Araber. Also es ist schon interessant, was da politisch noch für Möglichkeiten drin sind. Also, und natürlich, wenn das Gericht kommt, warum kommt das Gericht Gottes? Weil sie den wahren Messias kreuzigen ließen. Und den falschen Messias, den Antichristen, werden sie annehmen als Messias. Und das Tier aus dem Meer, den politischen Herrscher, der aus dem Abgrund das römische Reich wieder aufrichten wird, den werden sie als Gott verehren. Und der Teufel, warum ist dann dieses neue römische Reich so mächtig? Weil wir lesen in Offenbarung 13, dass der Teufel etwas tut, was er noch nie getan hat, noch nie. Er gibt dem Tier aus dem Meer, und Tier aus dem Meer bedeutet Machthaber aus den Nationen, aus dem Völkermeer. Er gibt ihm seinen Thron. Und darum ist dieses neu erstandene römische Reich so mächtig. Nicht, weil die so Macht hätten aus sich selber, weil der Teufel ihnen den Thron gibt. Und dann wird das Tier aus dem Meer, wird als Gott Vater sich in den Tempel setzen, als Gott anbeten lassen. Der Antichrist, der falsche Messias, wird als König über Israel herrschen. Die beiden werden einen Bund schließen, weil die Bedrohung vom Norden her sichtbar ist. Machen die einen Bund. Und der Teufel wird als Kraft im Hintergrund, als Heiliger Geist auftreten. So ist die Konstellation, wenn wir das studieren. So, alle diese Menschen, die da sich bekehren während dieser letzten 3,5 Jahre, der 7 Jahre Trübsalzeit, die der Herr Jesus nennt, die große Drangsal. Das sind die zweiten 3,5 Jahre. Diese Menschen werden entweder als Märtyrer sterben, weil sie das Bild des Tieres nicht anbeten, oder sie werden sich bekehren und werden nicht erwischt dabei. Übrigens, wir lesen auch, wer nicht das Zeichen des Tieres 666 an seine Hand oder an seine Stirn nimmt, der kann weder kaufen noch verkaufen. Und jetzt verstehen wir das Gebet, das der Herr Jesus seinen Jüngern, damals noch jüdische Jünger, erklärt hat. Gib uns und Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und gib uns unser tägliches Brot. Und dieses Gebet wird zu dem Zeitpunkt im Zentrum sein. Gib uns unser tägliches Brot, oder unser tägliches Brot gib uns heute. Weil die können nichts mehr verkaufen oder verkaufen. Wenn sie das Tier anbeten, gehen sie in die ewige Verdammnis. Gott sagt es eindeutig, lies die Offenbarung. Wenn sie es nicht anbeten, können sie nicht mehr kaufen und verkaufen. Ja, unser tägliches Brot gib uns heute. Und da kriegt dieses Gebet Inhalt und Sinn. Also alle diese Menschen haben noch ihren irdischen Leib und gehen mit diesem irdischen Leib in das tausendjährige Reich. Alle diejenigen, die als Märtyrer gestorben sind, werden vorher auferstehen. Wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann werden die Märtyrer, die in diesen 7 Jahren getötet wurden, auferstehen. Und wer wird noch auferstehen? Alle alttestamentlichen Gläubigen. Und die alle miteinander werden mit dem Christus herrschen. Also die alttestamentlichen Heiligen, die zu dem Zeitpunkt aufstehen, wenn der Christus wiederkommt, Jesus und wir, und die Märtyrer. Und alle miteinander werden herrschen. Aber der Unterschied ist, wir sind Himmelsbürger, wir wohnen im Himmel. Der Herr Jesus bereitet uns Wohnungen im Haus des Vaters, dort wohnen wir. Und die anderen wohnen auf Erden im tausendjährigen Reich. Und da ist der Unterschied. Wir sind Himmelsbürger. In Offenbarung 19 lesen wir von der Hochzeit im Himmel und der Wiederkunft Christi mit allen seinen Heiligen. Und wie er alle Schlachten beenden wird. Und schließlich in Offenbarung 20 die Aufrichtung des tausendjährigen Reiches. Wenn wir nachher noch Zeit haben, möchte ich euch einmal mit euch zusammen Offenbarung 16 lesen, damit wir verstehen, was auf diese Welt zukommt. Offenbarung 16 werden die 7 schrecklichsten Gerichte beschrieben. Wenn wir nicht dazu kommen, rate ich dir, lies heute Nachmittag Offenbarung 16. Aber vorher ist noch das Gericht über die dann noch lebenden Völker, die der Herr Jesus und seine Heiligen ausüben wird. Also diejenigen, wenn der Christus wiederkommt, der größte Weltkrieg aller Zeiten kündigt sich an, die ganzen Heere des Römischen Reiches sind in Harmagedon aufmarschiert und Jerusalem wird bedrängt vom König des Nordens, und dann kommt der Herr Jesus wieder. Sven, magst du mal die Maus aus dem Dings, ohne zu klicken, einfach rausbewegen? Super, danke. Also, und dann kommt der Christus wieder, Und dann leben ja noch Menschen. Und jetzt ist das Gericht der lebenden Völker. Diejenigen Menschen, die noch leben, ungefähr die Hälfte von denen, die heute leben. Und über die wird jetzt Gericht gehalten. Und jetzt entscheidet der Christus, wer ins tausendjährige Reich eingehen darf und wer vernichtet wird. Offenbarung 20,4, und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren, und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet hatten und das Malzeichen nicht an ihre Stirn und ihre Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig, siehst du das? Sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus. Alle alttestamentlichen Gläubigen stehen da auf und alle Märtyrer, die getötet wurden in den 7 Jahren, stehen auf. Und der Christus ist vom Himmel gekommen, Jesus und seine Frau. Und die miteinander herrschen jetzt über das ganze Universum. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Und die erste Auferstehung hat verschiedene Phasen. Die erste Auferstehung, Christus als Erster in der ersten Auferstehung. Dann die Gemeinde. Dann die 2 Zeugen aus Offenbarung. Und dann die alttestamentlichen Gläubigen und die Märtyrer. Das ist die erste Auferstehung in verschiedenen Phasen. 4 Phasen gesamt. Erste Auferstehung. Und dann die Auferstehung zum Gericht. Über diese hat der 2. Tod, das ist der geistliche Tod, das heißt auf ewig getrennt von Gott in der Hölle, über diese hat der 2. Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein. Die werden Priester Gottes und des Christus sein. Verstehen wir, welche vorrangige Stellung der Christus hat? Sie werden Priester des Christus sein. Und da gehörst du und ich mit dazu. Sie werden unsere Priester sein. Und wir sind Priester Gottes. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Und mit ihm herrschen die 1000 Jahre. Aber wenn du dann Offenbarung 21 liest, dann steht dort, dass wir in Ewigkeit herrschen werden. Für diese Zeit wird der Teufel für 1000 Jahre gebunden, sodass er die Menschheit nicht mehr verführen kann. Noch einmal die Ereignisse zusammengefasst. Die Gottlosen werden durch die Gerichte der Drangsal und durch das Gericht bei der Wiederkunft Christi getötet werden. Alle diejenigen, die als Märtyrer gestorben sind, werden vorher auferstehen, um mit einem Auferstehungsleib in dieses Reich einzugehen. Ebenso wie alle alttestamentlichen Gläubigen. Die tot sind beim Wiederkommen des Christus, im Glauben verstorben sind, die bekommen ein Auferstehungsleib und gehen mit diesem Leib in das tausendjährige Reich hinein. Und dann sind aber da alle Menschen, die beim Gericht der lebenden Nationen nicht verurteilt wurden. Die sind mit ihrem irdischen Leib hineingegangen. Verstehen wir, Geschwister? Es ist wichtig, dass wir daran denken. Die sind mit ihrem irdischen Leib ins tausendjährige Reich hineingegangen. Wir haben viele mit Auferstehungsleib bereits da drin. Die haben den Leib der Niedrigkeit mit seinen Begierden und der Sünde abgelegt. Die haben ein Auferstehungsleib. Die kann der Teufel auch nicht mehr versuchen, wenn er nach 1000 Jahren losgelassen wird. Aber die anderen schon. Und diese Population wird sich entwickeln, die werden Kinder haben, in 1000 Jahren kannst du dir vorstellen, Kinder, Kindeskinder und so weiter, die werden sich enorm entwickeln. Und darum lesen wir nachher von einer Zahl wie der Sand am Meer, die der Teufel verführen kann, wenn er losgelassen wird nach 1000 Jahren. Ein lebender Überrest aus Israel und aus den Nationen wird in das tausendjährige Reich eingehen. Diese haben noch den Leib der Niedrigkeit, in dem die Sünde wohnt. Der Teufel ist zwar weggesperrt, Geschwister, aber sie haben ihren irdischen Leib, die alte Natur des gefallenen Menschen, die alte Natur Adams an sich, in dem die Sünde wohnt. Sie können sündigen, weil die Sünde wohnt in ihrem Fleisch noch. Obwohl der Teufel weggesperrt ist, aber trotzdem haben die den Leib der Niedrigkeit mit der Sünde, immanent mit der Sünde und gehen da ins tausendjährige Reich hinein. Im tausendjährigen Reich können diese Menschen immer noch sündigen. Es gibt den Tempel, Wenn du Hesekiel 40, Kapitel 40 bis 48 liest, wird dieser Tempel vorgestellt. Der Herr Jesus wird den Tempel, den die Juden irgendwann jetzt aufrichten, den dritten Tempel, wird der Herr Jesus reinigen, wenn er kommt, und ausbauen zu diesem gigantischen Tempel, der uns in Hesekiel Kapitel 40 bis 48 vorgestellt wird. Das ist dann der Tempel im tausendjährigen Reich mit einem Vorhof von 1,5 Kilometer mal 1,5 Kilometer, damit alle Platz haben, um Gott anzubeten im tausendjährigen Reich. Dort werden Opfer dargebracht. Diese Opfer werden sicherlich in erster Linie im Gedenken an das einmalige und endgültige Opfer unseres Herrn Jesus Christus dargebracht. Aber nicht nur. Warum? Weil es immer noch Sünde auf der Erde gibt, die sündige Menschen tun können. Diese sündigen Menschen können sündigen. Aber, und das lesen wir im Alten Testament, wer offen gegen die Herrschaft des Christus rebelliert, wird sofort gerichtet und getötet. Da lesen wir im Psalm 101, Vers 8. Jeden Morgen will ich alle Gottlosen des Landes stumm machen, um aus der Stadt des Herrn alle Übeltäter auszurotten. Also wer dort offen rebelliert gegen Gott und seinen Christus, den wird Gott sofort töten, der wird tot umfallen. Weil die Zeit der Gnade vorbei ist. Heute kann jeder sündigen nach Belieben, passiert ihm nichts. Aber dann ist die Zeit der Gnade vorbei. Und dann wird Gott unmittelbar jeden richten, der Sünde tut. Diese Menschen werden Kinder und Kindeskinder haben und sich in diesen tausend Jahren stark vermehren. Aber nicht jeder wird sich bekehren und dem Herrn Jesus aufrichtig nachfolgen, sondern vielmehr nur oberflächlich die Nachfolge heucheln. Weil wer nicht nach Jerusalem kommt jährlich und anbetet, über dem sein Land regnet es nicht. Und dann gibt es Hungersnöte. Also sie werden dorthin kommen, sie werden merken, hoppala, wenn wir hier nicht gehorsam sind, dann gibt es Probleme mit unserem Alltag, mit unserem Leben. Aber die Bekehrung des Menschen ist nicht in die DNA einprogrammiert, wenn ich das mal so flapsig sagen darf. Vielmehr muss sich jeder Mensch persönlich bekehren. Das Volk Gottes hat keine Erben in dem Sinne. Du erbst die Heiligkeit nicht, die Erlösung, die Errettung. Die musst du für dich entscheiden, jeder Mensch, der geboren wird, für sich persönlich entscheiden. Die wird nicht vererbt. Am Ende dieses tausendjährigen Reiches wird Satan noch einmal für kurze Zeit losgelassen. Und warum? Damit die Heuchler offenbar werden. Die nicht wirklich sich bekehrt haben zum Christus und zu Gott. Die wird der Teufel jetzt verführen können. Und die werden jetzt offenbar. Und verführt genau diese unbekehrten und gottlosen Menschen, die noch ihren irdischen Leib mit seinen Begierden haben, zur Rebellion gegen Gott und seinen Messias. Dann wird Gott Feuer vom Himmel senden und diesen Aufstand niederschlagen und die Gottlosen vernichten. Körperlich. Geistlich, Geschwister, hat jeder Mensch einen Anfang, aber kein Ende. Kein Mensch hat ein Ende, keiner. Jeder hat einen Anfang, aber keiner hat ein Ende. Geistlich existiert der Mensch ewig. Warum? Weil wir in der Schöpfungsgeschichte lesen, dass Gott Adam seinen Geist eingehaucht hat. Und der Geist Gottes ist unzerstörbar, der ist ewig. Jeder Mensch ist ewig. Und wo verbringt er die Ewigkeit? In der ewigen Verdammnis oder in der ewigen Herrlichkeit? Der Mensch entscheidet es. Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Hebräer. Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, Offenbarung 20,7, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und wird hinausgehen, die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, um sie zum Krieg zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand des Meeres. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt Jerusalem. Und Feuer kam aus dem Himmel herab und verschlang sie. Und nun berichtet uns das Wort Gottes, dass die Erde und das Weltall in Brand aufgelöst wird. Und schließlich wird Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Also, wir sind gestartet, Geschwister, bei der Schöpfung, 1. Mose, Kapitel 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und jetzt sind wir am Ende der Zeiten, aber nicht am Ende der Existenz, am Ende der Zeitalter. Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Somit endet das siebte Heilszeitalter exakt nach dem bekannten Schema. Am Anfang steht der Bund Gottes, dann der Niedergang durch den untreuen Menschen und schließlich das Gericht Gottes. Ganz offiziell wird dieser neue Bund von Gott mit Israel, ganz Israel, dann vollzogen werden, wenn der Herr Jesus das in alle Herren Länder verstreute Israel sammeln und zurück ins Land bringen wird. Wir wissen, seit 1882 kehrt Israel in ihr Land zurück. In mehreren Schüben sind einige Millionen an Juden zurückgekehrt in ihr Land, das über tausende von Jahren öde war. Aber sie sind zurück. Aber das ist nicht der Abschluss der Rückführung. Die Rückführung wird der Herr Jesus abschließen, wenn er kommt. Aus allen Herren Ländern wird er die verstreuten Juden sammeln und in ihr Land bringen. Und da lesen wir im Hesekiel, also dazu lesen wir die entsprechende Verheißung, die sich erst in der Zukunft vor der Aufrichtung des tausendjährigen Reiches erfüllen wird. Hesekiel 36, 24. Und da spricht Gott, und ich werde euch aus den Nationen holen. Momentan kommen die aus ihren Entschlüssen nach Israel zurück. Aber dann wird Gott sie holen durch den Christus, durch den Messias. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Israel ist von Gott den Juden gegeben. Das ist ihr Land. Ja, die Politiker sagen, nein, 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 langsam, langsam. Aber Gott sagt doch, mir gehört die ganze Erde. Und dieses kleine Land, das habe ich meinem Volk gegeben. Das gehört denen. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Das ist nicht, was heute passiert. Es passiert erst, wenn der Christus wiederkommt. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen. Das ist ein Symbol für das Wort Gottes. Ja, wir sind ja wiedergeboren aus dem Wasserbad des Wortes. Gell? Reines Wasser ist das Wort Gottes. Und ihr werdet rein sein von allen euren Unreinheiten, von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Sie werden von Neuem geboren. Sie bekommen den Geist Gottes. Aber nicht den Geist der Sohnschaft. Den haben nur wir. Den Geist der Sohnschaft haben nur wir, die Gemeinde. Aber sie werden den Geist Gottes bekommen. Neues Leben aus Gott. Werde ich euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Im alten Bund, Geschwister, waren die gar nicht in der Lage, das Gesetz zu halten, die Gebote Gottes einzuhalten. Deswegen hat ihnen Gott erlaubt, Tiere zu opfern, weil es gibt keine Sündenvergebung ohne Blut. Und so haben sie das Blut von Tieren vergossen, damit Gott über die Sünden hinwegsehen konnte. Aber jetzt haben wir ein Blut, das viel höher ist als das Blut des erstgeborenen Sohnes Gottes. Er hat sein Blut vergossen für uns. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt. Und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr werdet mir zum Volk und ich werde euch zum Gott sein. Aber uns ist Gott zum Vater. Und er sagt, ich werde euch zum Gott sein. Aber uns ist Gott unser Vater. Aber Vater, welche intime Gemeinschaft wir mit Gott haben dürfen. Da ist der Unterschied. Das ist genau die Verheißung, die Gott durch den Propheten Jeremia an alle 12 Stämme gegeben hat. Wir sehen also, wann das passiert. Wann wird Gott diesen Geist ausgießen? Wann wird dieser Bund geschlossen mit Israel? Jeremia 31, 31. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel, mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Das ist der Bund vom Sinai, den kennen wir alle. Der alte Bund. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr, also Gott. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde. Und welche Tage das sind, haben wir gerade gelesen. Und der Herr Jesus alle sammelt. Spricht der Herr, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen, werde es auf ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Also da haben wir die Verheißung. An wen ist die Verheißung und wann ist die Verheißung? Wir wissen also jetzt genau Bescheid. Es ist eindeutig, von welcher Zeit hier die Rede ist, nämlich dann, wenn der Herr Jesus Israel aus allen Nationen sammelt, in ihr Land bringt, das ist am Ende der großen Drangsal und vor Beginn des tausendjährigen Reiches. Nun nochmals zurück zu dem bekannten Schema. Am Anfang steht ein Bund Gottes mit den Menschen. Dann, nach dem Ende dieses Zeitalters des tausendjährigen Reiches, wenn der Teufel noch einmal für kurze Zeit losgelassen wird, der Niedergang. Nämlich durch die Rebellion und den Aufstand der Gottlosen und schließlich das Gericht Gottes, in dem dieser Aufstand niedergeschlagen und die Gottlosen mit Feuer vom Himmel vernichtet werden. Also das ist, was bevorsteht dieser Welt, wenn die Gemeinde entrückt ist. Und es könnte heute Nachmittag um 16.15 Uhr sein. Hoffentlich hast du alles geregelt mit Gott, dass er dich nicht richten muss. Hoffentlich hast du dich selber gerichtet. 16.15 Uhr, denk dran, könnte sein, ich weiß es ja nicht. Gell? Ist ja nur Vermutung. So, jetzt kommen wir zu dem Tag der Ewigkeit, den die Schrift so herrlich beschreibt. Und nun tritt genau das ein, was der Apostel Petrus in seinem zweiten Brief schreibt. 2. Petrus 3,10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Für uns nicht. Wenn der Hausherr wüsste, wann der Dieb kommt, würde er erwachen. Dann hätte der Dieb keine Chance. Aber für diejenigen, die verblendet sind, wo eine Decke vor den Augen ist, für diejenigen kommt der Tag des Herrn wie ein Dieb. Sie wissen nicht wann. Aber wir leben ja nicht in der Finsternis, wir leben ja im Licht, sagt die Schrift. Und wir wissen ganz genau, was Sache ist. Wir wissen es, dass wir nicht durch diese Zorngerichte Gottes durchgehen, sondern dass Gott uns vorher entrückt in den Himmel. Und das war immer so. Das war immer so. Denkt nur dran, Noah und seine ganze Familie hat Gott das Gericht erst über diese Welt, die weltweite Flut, erst gebracht, nachdem seine berufenen Auserwählten in Sicherheit waren. Noah und seine ganze Familie. Lot! Bevor Lot mit seiner Familie von den Engeln nicht herausgeführt worden war aus Sodom und Gomorra, hat Gott diese Städte nicht mit Feuer verbrannt. Er weiß immer vorher, seine Heiligen in Sicherheit zu bringen. Und so ist es auch bei uns. Gott wird uns in Sicherheit bringen. Und wir werden im Himmel sein, wenn all diese Zorngerichte Gottes ausgegossen werden. 2. Petrus 3,10, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb für diese Welt. Wenn sie sagen, es ist Frieden, alles in Ordnung, dann wird Unglück über sie hereinbrechen. So wie damals beim Noah. Die haben ihn ausgelacht, dass er da im Garten ein Haus, Schiff baut. Haben ihn verspottet, haben Gott gelästert. Ja, und dann, wo Noah da drin war, hat Gott die Tür zugeschlossen. Und dann konnte keiner mehr rein. Wenn Gott die Tür schließt, kann niemand mehr öffnen. Und dann sind alle Menschen getötet worden durch die Sintflut. An ihm, an diesem Tag des Herrn, werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen. Die Elemente aber werden im Brand aufgelöst. Interessant ist, dass hier nicht steht Atom, weil Atom haben früher die Menschen gedacht, ist unteilbar. Nicht Atom, kleinste Teilchen. Aber wir wissen heute, Atome sind teilbar. Und darum verwendet der Heilige Geist nicht das Wort Atom, sondern er sagt Elemente. Weil das Atom ja doch teilbar ist. Atome sind teilbar. Das sind nicht mehr die kleinsten Teilchen in diesem Universum. sondern er sagt, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt. Beschleunigt ist hier nicht ganz richtig übersetzt. Da könnten wir ja scheinbar die Ankunft des Herrn beschleunigen. Das ist nicht ganz sauber übersetzt. Können wir jetzt aus Zeitgründen nicht eingehen, aber wir können da nichts beschleunigen, Geschwister. Ja. Und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das ist doch interessant. In denen Gerechtigkeit wohnt. Jetzt wohnt die Gerechtigkeit in diesem neuen Himmel und Erde. Warum? Weil Gott auf diese neue Erde kommt. Vorher hat die Gerechtigkeit geherrscht. Im tausendjährigen Reich, da hat die Gerechtigkeit geherrscht. Und da ist jeder tot umgefallen, der gesündigt hat. Jetzt wohnt die Gerechtigkeit. Warum? Weil es keine Sünde mehr gibt. Weil alle sündigen Menschen mit ihrem sündigen irdischen Leib ausgelöscht sind und entweder einen Auferstehungsleib haben oder auf das letzte Gericht warten. Und der letzte Vers in diesem Kapitel 2. Petrus 3,18: Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Und darum habe ich die Überschrift genannt, Tag der Ewigkeit. Bis zum Tag der Ewigkeit. Das ist der Tag der Ewigkeit. In dieser neuen Schöpfung wird alles vollkommen sein. Keine Sünde, kein Tod, kein Teufel mehr. Wenn wir weiterlesen, lesen wir, dass Gott abwischen wird alle Tränen. Weil die Menschen, die dort aus der großen Drangsal gekommen sind und als Märtyrer umgebracht worden sind und sich erinnern, da gibt es Tränen. Aber Gott wird abwischen alle Tränen. Somit endet das letzte der sieben Zeitalter, die wir in der Übersicht studiert haben, nämlich das Zeitalter des tausendjährigen Reiches. Und damit ist die Zeit vorbei und dann kommt die Ewigkeit. Diese Übersicht hat begonnen im ersten Buch Mose und geendet mit der Offenbarung. Ja, jetzt bist du vielleicht ein bisschen enttäuscht, weil jetzt nichts von der Gemeinde kommt. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Drum machen wir noch schnell weiter. Sie ging von der Schöpfung bis zur neuen Schöpfung. Dabei konnten wir feststellen, dass die gesamte Zeit in sieben Zeitalter eingeteilt wurde, die immer mit einem Bündnis beginnen, einen Segen Gottes enthalten und mit einem Zeichen begleitet werden. Jedes dieser Zeitalter hat einen Niedergang durch den untreuen Menschen und schließlich das Gericht Gottes zur Folge. Hier nochmals die Zusammenfassung dieser Heilszeitalter in Verbindung mit den Bündnissen. Erstes Heilszeitalter, Bund mit Adam. Zweites Heilszeitalter, Bund mit Noah. Drittes Heilszeitalter, Bund mit Abraham. Viertes Heilszeitalter, Bund mit Israel am Sinai, nachdem Gott sie durch Mose aus Ägypten herausgeführt hat. Am Sinai. Fünftes Heilszeitalter, Bund mit David. Sechstes Heilszeitalter, Bund mit Zedekia. Siebtes Heilszeitalter, der neue Bund mit Israel. Und die Gemeinde? Was ist mit der Gemeinde? Ja, sehr gute Frage. Dieses Geheimnis wurde den Propheten im Alten Testament nicht offenbart und stellt auch in diesem prophetischen Sinne kein eigenes Zeitalter dar. Niemand wusste davon. Nicht einmal die Engel. Die haben sich gewundert, was da los ist. Haben sich gewundert, wo der Herr Jesus nach der Kreuzigung und Himmelfahrt auftaucht und plötzlich Wohnungen baut im Haus des Vaters. Für wen sind diese Wohnungen, haben die Engel gefragt. Aber wir wissen, über die Gemeinde haben auch die Mächte, die Engelmächte, die Weisheit und das Geheimnis Gottes erfahren. Durch die Gemeinde. Sie wussten es nicht. Der Teufel nicht, die Engel nicht. Dieses Geheimnis wurde den Propheten im Alten Testament nicht offenbart und stellt auch in diesem prophetischen Sinne kein eigenes Zeitalter dar, das geoffenbart gewesen wäre. Dieses Zeitalter stellt alle anderen Zeitalter in den Schatten. Und wir können gar nicht ermessen, in welchem Zeitalter wir leben, was für eine Gnade Gott uns erweist, dass wir in dieser Zeit geboren sind. Deshalb wollen wir nun zum Schluss zur höchsten Berufung Gottes zu einem ganz besonderen Zeitalter kommen, zur Gemeinde, den himmlischen Kindern Gottes. Darum scheut er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Der Herr Jesus ist der Erstgeborene. Er scheut sich nicht, uns Brüder zu nennen, weil wir sind Geschwister von Jesus Christus. Wir gehören zur Familie Gottes. Wir sitzen, wenn wir entrückt sind, am Tisch des Vaters. Auch schon im tausendjährigen Reich. Wir werden jumpen zwischen unserer Wohnung im Himmel, die der Herr Jesus vorbereitet hat, und unserer Aufgabe auf der Erde. Die anderen Heiligen aus dem Alten Testament und aus der Trübsalzeit, die wohnen hier auf der Erde. Aber wir wohnen, liest man, die Stadt Gottes. Die Mauer ist meterdick aus reinem Diamant. Die Straßen aus Gold. Dort wohnen wir, Geschwister. Ja, jetzt dreht der durch, der Reinhard. Ja, rette mich. Dann rette mich. Jetzt drehst du aber durch. Nein, das ist, was uns Gottes Wort verheißt. Kannst du dir vorstellen, diese Stadt im Himmel, das himmlische Jerusalem, das hat eine Mauer aus reinem Diamant. 75 Meter dick, aus reinem Diamant. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Deshalb wollen wir nun zum Schluss zur höchsten Berufung Gottes, zu einem ganz besonderen Zeitalter kommen, zur Gemeinde, den himmlischen Kindern Gottes. Die Gemeinde, ein Geheimnis. Schnall dich nochmal an, dass du nicht vom Stuhl fällst jetzt. Der Apostel Paulus teilt den Ephesern mit, dass dieses Zeitalter der Gemeinde das Zeitalter der Zeitalter genannt wird. Gell? Das Lied der Lieder, das Allerheiligste, das ist das Heiligste des Heiligen. Und das nennt Gott das Zeitalter der Zeitalter, das höchste Zeitalter, das man sich vorstellen kann. Epheser 3, 21, ihm sei die Herrlichkeit in der Versammlung, also Gott sei die Herrlichkeit in der Versammlung in Christo Jesu, auf alle Geschlechter des Zeitalters der Zeitalter hin. Amen. Bei diesem Zeitalter der Zeitalter geht es um die Gnadenzeit Gottes, das Zeitalter der Gemeinde, der himmlischen Kinder Gottes. Sehen wir es Einzahl, nur ein Zeitalter, das Zeitalter aller Zeitalter, Einzahl. Das Zeitalter der Zeitalter. Es geht um das alles überragende Zeitalter, das Gott schon vor Grundlegung der Welt in seinem Herzen hatte. Geschwister, wie erbärmlich ist es, wenn den irdisch gesinnten Gläubigen, die verführt sind, immer wieder die irdischen Segnungen aus dem Alten Testament versprochen werden. Die sind doch ein Klacks, die haben doch für uns keinerlei Relevanz. Gott versorgt uns natürlich, aber wir haben die himmlischen Verheißungen. Wie erbärmlich ist es, wenn die Menschen sich unterhalten lassen mit diesen Stories des irdischen Segens aus dem Alten Testament, Geschwister. Das haben wir wirklich nicht nötig. Wir müssen doch erfassen, was Gott für uns vorgesehen hat. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, nicht auf Erden, in der Himmelswelt, in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt. Das irdische Volk ist von Grundlegung der Welt an auserwählt. Wir sind vor Grundlegung der Welt. Warum? Weil vor Grundlegung der Welt, vor aller Welt und Zeit hat nur ein Wesen existiert neben Gott. Das war der Sohn Gottes, der eingeborene Sohn Gottes. Und zu diesem Zeitpunkt hat Gott uns schon berufen und auserwählt. Weil wir sollten ihm gleich sein, ihm gleich dem Erstgeborenen. Gott hat sich eine Familie vorgestellt, der himmlischen Kinder. Und da gehörst du und ich dazu. Vor Grundlegung der Welt, bevor Gott durch seinen Christus diese Welt geschaffen hat er uns schon berufen aus der Welt. Johannes, hat er dich schon bei deinem Namen berufen? Katharina, euch schon gesehen? Burkhard, Gisela, euch schon gesehen? Vor Grundlegung der Welt. Amalia, Iliana, die war heute schon so fleißig. Schon wieder im Stall gewesen heute. Wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft. Sehen wir das, Geschwister? Den Geist der Sohnschaft, den haben nur wir, die Gemeinde. Die anderen haben den Geist aus Gott für ewiges Leben. Ein neues Herz, aber wir haben den Geist der Sohnschaft. Das ist was ganz Außergewöhnliches, was ganz Besonderes. Durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in den Geliebten. Gott möchte, dass wir das wissen, diese Berufung der Berufungen, dass wir seine Gnade verstehen für uns. Gott möchte, dass wir ihm dafür danken. Dafür hat er das auch gemacht. Er möchte für ihn selbst. Gott hat das alles eigentlich gemacht für sich, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit sind. Und wenn wir das nicht verstehen, können wir Gott gar nicht preisen für so viel Herrlichkeit. Und dann ist Gott traurig. Und wir müssen es verstehen. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben. Die Propheten im Alten Testament wussten es nicht, aber uns hat es zu erkennen gegeben. Dazu hat er den Paulus in den Himmel geholt und von Angesicht zu Angesicht ihm dieses Geheimnis offenbart. Paulus kommt zurück. Und dann durch den Heiligen Geist auch alle anderen Apostel und Propheten. Und seitdem wird dieses Geheimnis verkündigt. Das Geheimnis des Christus. Das Evangelium des Christus. Nicht mehr das Evangelium vom Reich, das vorher verkündigt worden ist. Und nachher wieder verkündigt wird, wenn wir weg sind. Das Evangelium vom Reich. Aber jetzt, das Geheimnis Gottes, der Christus, wird jetzt verkündigt. Für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten alles zusammenzufassen in dem Himmel, in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist. Sehen wir, der Christus wird über das ganze Universum herrschen, über alles, was im Himmel und auf der Erde ist, über die Engel, über alles. Christus war, wo er Mensch war, unter die Engel gestellt, für kurze Zeit. Aber jetzt ist er weit über den Engeln und der gesamte Christus, du und ich mit dem Herrn Jesus, wir werden weit über den Engeln sein. Und wir werden... Gott wird alles in dem Christus, zu dem du und ich gehören, zusammenfassen, was in dem Himmel ist und auf der Erde. Es gibt nichts mehr, was irgendwie über uns stehen würde, nur noch Gott. Heute sind die Engel über uns, die haben weit mehr Macht als wir. So wie der Herr Jesus unter die Engel gestellt war, als er Mensch war. Aber jetzt ist er weit drüber und wir werden weit über den Engel. Wisst ihr nicht, dass ihr Engel richten werdet, sagt der Paulus an die Korinther? Wisst ihr nicht, dass ihr Engel richten werdet? Wir werden Engel richten. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, ein himmlisches Erbteil, die wir vorherbestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Damit wir, wozu? Damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit sein. Wir werden Gott in Ewigkeit preisen für diese Gnade, wenn wir die Herrlichkeit erkennen werden. Werden wir nicht anders können als niederfallen und sagen, Vater, so viel Gnade, wie kann das sein? Wir werden ihn auf ewig preisen. Wir werden Gott auf ewig nicht ergründen. So weise ist Gott, so tiefgründig ist Gott. Damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit sein. Wir leben für Gott, Geschwister. Die Schrift sagt uns doch eindeutig, heute schon, wir sind doch für Gott erkauft. Wir leben für Gott, nicht mehr für uns. Lebst du für Gott oder lebst du für dich und Gott soll dich segnen? Vergiss es. Du lebst für Gott. Gott segnet deinen Egoismus nicht, was du dir vorstellst. Du gehörst ja nicht mehr selber, du bist erkauft. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit zum dritten Mal. Gott geht es darum, dass wir unsere Herrlichkeit erkennen und ihn preisen darüber. Und übrigens, unsere Erlösung ist nicht vollständig. Solange wir in diesem sündigen Leib leben, ist unsere Erlösung nicht vollständig. Unsere Erlösung ist vollständig, wenn wir den Auferstehungsleib bekommen. Entweder wenn wir sterben in Christus und der Herr Jesus wiederkommt und die Gemeinde in den Himmel holt oder verwandelt werden, wenn du noch lebst, wenn der Herr wiederkommt Aber diejenigen, die in Christus verstorben sind, denen werden die anderen nicht zuvorkommen, sagt der Paulus. Gell? Nicht, dass du denkst, du bist jetzt ganz jung, du hast einen Vorteil. Nein, du wirst denen, die verstorben sind, nicht zuvorkommen. Die werden zuerst auferstehen und du wirst verwandelt werden und dann gehen wir in die Wohnungen des Vaters miteinander. Das ist es, was der Apostel Paulus als ein Geheimnis bezeichnet, das keiner Generation vorher offenbart worden war. Und dieses Geheimnis ist die Lücke zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche aus der Prophetie Daniel. Jetzt haben wir es im Zusammenhang erfasst. Jetzt wissen wir Bescheid. Danke, Vater. Epheser 3,9, und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war. Gott hat es verborgen, niemanden offenbart. Keinem Menschen, keinem Propheten, keinem Engel, niemanden. Aber uns, der Gemeinde jetzt, seinen Kindern, hat es offenbart. Und jetzt wissen wir es. Paulus nennt uns in seinen Briefen insgesamt 8 Geheimnisse, und damit möchte ich abschließen, die alle ausschließlich mit der Gemeinde zu tun haben. Das ist ein ganzer Topf voller Geheimnisse, was Gott für die Gemeinde hat. Das Geheimnis der Vollzahl aus den Nationen. Ich habe dir die Schriftstelle dahinter geschrieben, damit du selber nachlesen kannst. Römer 11, 25, 27. Das Geheimnis der Auferstehung, der Verwandlung, was ich gerade beschrieben habe. 1. Korinther 15, 51. Das Geheimnis seines Willens, Epheser 1, 9. Das Geheimnis der Einverleibung der Nationen, Epheser 3, 4 bis 6. Die Nationen sind zu einem Leib in Christus zusammengefasst. Das haben die Juden nie akzeptieren wollen. Das Geheimnis der Frau des Christus. Im Himmel sind wir noch die Braut des Lammes, aber wenn wir kommen, sind wir die Frau des Christus. Das Geheimnis Christus in euch. Der Geist der Sohnschaft, Epheser 5, 32, das, was uns so außergewöhnlich macht. Das Geheimnis Christus in euch. Das Geheimnis der Gottseligkeit, 1. Timotheus 3, 16. Und schließlich achtens, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, 2. Thessalonicher 2, 7. Das Geheimnis über den Antichristen, den gegen Christus, den anstatt Christus. Der kommt, wir lesen es in Offenbarung, Kapitel 6, wenn das erste Siegel gebrochen wird, dann kommt ein Reiter auf einem weißen Pferd. Viele denken, das ist der Christus. Nein, der imitiert nur den Christus. Das ist Kapitel 6. Der Christus, der wahre Christus, kommt in Kapitel 19. Aber das ist der falsche Christus. Der Antichrist. Was für eine Gnade für uns, die wir von unserem himmlischen Vater vorherbestimmt wurden, um seine Kinder und unserem Herrn Jesus Christus gleich zu sein. 1. Johannes 3, 2, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden. Die Welt erkennt uns nicht, weil sie ihn auch nicht erkannt haben. Es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, wenn wir mit dem Christus kommen, ihm gleich sein werden. Na bitte, jetzt gehst du aber zu weit. Ich habe es ja nicht gesagt, die Schrift sagt es. Die Heilige Schrift sagt, ihm gleich sein werden, dem Christus gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Amen. Amen. Ja, wir haben ein bisschen später angefangen, ich bin ein bisschen nach 12, aber Offenbarung 6 kann ich jetzt nicht mehr vorlesen. Geschwister, aber nur zum Mitnehmen. Das Erste, was der Johannes im Himmel sieht, ist das geschlachtete Lamm. Und er sieht ein Buch mit 7 Siegeln. Und keiner ist würdig, das Buch zu nehmen und die Siegel zu brechen. Aber einer, der Löwe aus dem Stamme Juda. Und dann schaut er und dann sieht er ein Lamm statt dem Löwen. Und das Lamm öffnet Siegel um Siegel um Siegel um Siegel um Siegel. 7 Siegel. Und das sind die ersten Gerichte. Und das 7. Siegel ist ein ganz besonderes Siegel. Das ist das Siegel, das die zweiten 3,5 Jahre dieser 7 Jahre einleitet. Dort beginnt dann die große Drangsal. Und dort ist der Punkt, wenn das 7. Siegel gebrochen wird. Danach kommen dann die 7 Posaunengerichte. Und das 7. Posaunengericht eröffnet dann den Weg für die 7 Schalengerichte. Und die 7 Schalengerichte sind die schrecklichsten Gerichte in diesen 7 Jahren. Offenbarung 16, wenn du Zeit hast, liest es, damit du die Ernsthaftigkeit des Gerichtes Gottes verstehst und was das für eine Gnade ist, dass wir herausgerettet sind. Amen. Ich wünsche euch alles Gute. Haben wir ein bisschen uns verspätet, aber ein bisschen spät auch angefangen. Servus beieinander. Okay.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft der Gemeinde Jesu Christi. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Gnade und Frieden.